Guten Morgen. Ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem schönen Sommertag. Auch euch alle, die ihr online zuschaut oder später die Predigt noch anschaut. Ja, würdig und herrlich ist das Lamm. Das ist so ein tiefer Text. Und Jesus, wir bitten jetzt, dass du kommst. Du sollst geehrt werden. Deine Herrlichkeit soll strahlen. Deine Wahrheit will ich sprechen. Lege deine Worte in meinen Mund. Amen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor ein paar Wochen über das Laubhüttenfest gesprochen habe. Da ging es um das lebendige Wasser. Und ich habe euch erzählt von diesem Laubhüttenfest, das ja jedes Jahr im Herbst stattfindet. Und das zur Zeit, als der Tempel noch stand in Jerusalem, noch mehr Elemente hatte, als es heute ist. Heute feiern natürlich die jüdischen Menschen auch noch alle das Laubhüttenfest. Und dort im Tempel gab es zwei liturgische Elemente. Und im einen habe ich euch erzählt, nämlich diesem Wasserschöpfen, dass die Priester jeden Tag, das Fest findet 7 Tage lang statt, dass die Priester jeden Tag zu einer Quelle gehen, das Wasser holen und im Tempel in ein großes Becken ausgießen. Als eine Ausdruck des Hoffnungs und des Wissens, dass eines Tages im neuen Tempel, so wie das die Propheten verheißen haben, Ströme lebendigen Wassers vom Tempel ausfließen. In diesem Fest, und wir sind in dieser Geschichte, die heute kommt, noch am gleichen Tag, am gleichen Fest, gibt es noch ein anderes liturgisches, prophetisches Element, nämlich die Lichtleuchter. Also dort, das ist ein großer Tempelplatz, wo der Tempel mit dem Heiligtum steht. Und das findet alles auf diesem Tempelplatz statt. Und dort stehen nicht nur diese Wasserbecken zur Zeit des Laubhüttenfestes, sondern es gibt 4 große Leuchter, die mit Öl gefüllt sind. Und dieses Öl brennt an diesen 7 Tagen Tag und Nacht. Und ihr müsst euch das so vorstellen wie das olympische Feuer und auch riesige Feuer sind das. Und wer schon mal in Jerusalem war, weiß, der Tempel ist tatsächlich auf einem Tempelberg. Und die Überlieferung sagt uns, dass diese 4 Leuchter so hell geleuchtet haben, dass kein Hof in Jerusalem nicht davon erleuchtet gewesen wäre. Also es ist nicht nur ein Wasserfest, es ist auch ein Lichtfest. Und man tut das, weil man sich daran erinnert oder soll Gottes Gegenwart repräsentieren. Die Schechina Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Gott hat ja sein Volk aus der Sklavenschaft in Ägypten befreit und ging durch die Wüste mit ihnen zusammen und erschien als eine Wolken- und Feuersäule, also Licht und führte dieses Volk dadurch und gleichzeitig war das ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und als Mose dann diese Stiftshütte gebaut hat, das war sozusagen der erste Tempel, der aber aus Zelten gebaut war, nicht aus Steinen, der transportabel war. Und als diese Stiftshütte fertig war, in dieser Wüste, in dieser Wanderung, hat Mose alles gereinigt und diese Stiftshütte eingeweiht. Und als er das tat, sahen die Israeliten, wie Gottes Herrlichkeit in Form von Licht, wie immer wir uns das vorstellen können, in diese Stiftshütte kam. Und Gott war seit dieser Zeit in der Stiftshütte im Allerheiligsten präsent in seinem Licht. Und das Gleiche ist im Übrigen passiert, als Salomon dann endlich mal ein paar hundert Jahre später den richtigen Tempel gebaut hat, also den Steintempel. Und Salomo hat auch gebetet für das Volk und für Gott und hat auch den Tempel mit eingeweiht. Und als Salomo gebetet hat, dass die Menschen hier an diesem Ort, am Tempel, Gottes Hilfe erfahren und seinen Trost, in diesem Augenblick sah das ganze Volk, wie Gottes Herrlichkeit in Form eines Lichtes seine Schechina in den Tempel einzog. Und als der Tempel zerstört wurde, steht auch so in der Bibel, ich erzähle euch jetzt nichts, was nicht in der Bibel steht. Und als der Tempel zerstört wurde, sahen die Menschen, wie Gottes Herrlichkeit gen Himmel fuhr und aus dem Tempel rausgeht. Und dann ist ja wieder ein Tempel gebaut worden. Das ist dieser Tempel, wo Jesus jetzt drin steht. Das ist der Tempel, den König Herodes gebaut hat. Und dieser Tempel, der war prächtiger und größer und viel schmuckvoller gebaut als der Tempel von Salomo. Aber als dieser Tempel eingeweiht wurde, passierte nichts. Kein Licht, keine Herrlichkeit Gottes, die in diesem Tempel einzog. Und deshalb lehrten die Schriftgelehrten, also die wussten, da muss ja noch was kommen, die sagten, wenn der Messias kommt, dann zieht Gottes Herrlichkeit in diesen Tempel ein. Der Messias bringt die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, den Lichtglanz Gottes zurück in den Tempel. Und so stellte man diese vier Leuchter auf diesem Laubhüttenfest jedes Jahr in den Tempelhof auf und machte ein riesiges Feuer, zündete das an. Und dieses Licht soll die Menschen daran erinnern, an Gottes Gegenwart und an das Kommen des Messias, an das Kommen der Herrlichkeit Gottes, an die Schechina. Und sie tun das im Hinblick auf diese Verse aus Jesaja 60, die sicher viele von euch kennen. Mache dich auf und werde Licht. Und so heißt es in diesem Text, in einer anderen Übersetzung, erhebe dich, Jerusalem, und leuchte, denn dein Licht ist über dir aufgegangen. Der herrliche Glanz des Herrn erstrahlt über dir. Noch liegt Finsternis über der Erde. Dunkelheit bedeckt die Völker. Doch über dir strahlt der Herr, und sein herrlicher Glanz scheint auf dich. Wir sind noch in der gleichen Zeit an diesem Laubhüttenfest. Das mit diesem Wasser, wo Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser, passierte am Abend. Und ihr wisst, dass die jüdischen Menschen die Tage anders zählen. Der siebte Tag beginnt am Abend unseres sechsten Tages. An diesem Abend ist das. Dann gehen die Leute nach Hause und kommen wieder. Und für uns ist das der nächste Tag, aber für die jüdischen Menschen ist es noch der gleiche Tag, der siebte Tag, der Höhepunkt des Laubhüttenfestes. Und Jesus kommt wieder in den Tempel, fängt wieder an zu lehren, wieder sammeln sich die Massen um ihn herum und ein großen Teil des Volkes fängt an ihn zu glauben. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die fangen wirklich an, Jesus abzulehnen. Und sie führen ihn dann in Versuchung. An diesem Tag passiert das, dass sie diese Ehebrecherin vor ihn bringen und Jesus soll sie verurteilen. Und das ist da, wo Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe diesen ersten Stein. Also, die Ehebrecherin wird nicht verurteilt. Jesus bleibt in den Tempel, die Schriftgelehrten ziehen ab, aber er bleibt mit dem ganzen Volk da und lehrt weiter. Gleiches Fest, gleicher Tag. Die Menschen stehen mitten unter diesen Leuchtern mit Jesus zusammen. Sie wissen, was diese Leuchter bedeutet, dass nämlich Gottes Herrlichkeit eines Tages in den Messias zurückkommen soll. Und da steht Jesus jetzt und sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Jeder versteht sofort, was Jesus hier sagt. Jesus macht sich mit dieser Aussage, mit Gott eins. Von Gott kommend. Gott gleich. Er sagt hiermit, er ist die Herrlichkeit, der Lichtglanz Gottes. Denn Gott ist Licht. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Dieses Thema Licht, Gottes Licht, zieht sich buchstäblich durch die ganze Bibel durch, vom allerersten Kapitel in der Bibel bis zum letzten Kapitel in der Bibel, hat Ed Europia eben ja auch schon gesagt. Es fängt an mit der Finsternis, so lesen wir im allerersten Vers, vor dem Beginn des Universums. Vor dem Beginn der Schöpfung sagt Gott dieses Wort: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und er trennte Licht und Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und Sonne und Mond schuf er übrigens erst viel später, am vierten Tag. Aber es war Licht. Das heißt, das Licht ist schon hier, die Metapher für Gottes Gegenwart. Gott bricht herein in diesen Ort der Finsternis mit seiner verändernden, lebensbringenden Wirkmacht. Und das letzte Kapitel der Bibel in dem Buch der Offenbarung beschreibt auch in Bildern die vollendete, erneuerte und gerettete Welt. Und so heißt es in Offenbarung 21, wo davon gesprochen wird, dass wir in Jerusalem wirklich mal sozusagen der Herrschaftsort von Gott, von dem Messias ist. Und da sagt der Seher Johannes: Ich sah in der Stadt Jerusalem keinen Tempel, denn ihr Tempel ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Leuchter ist das Lamm. Und die Völker werden in ihrem Licht leben. Ihr Leuchter ist das Lamm, das ist Jesus. Und hier steht Jesus und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Mit Jesus bricht Gottes Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, dieses Licht Gottes in einer ganz neuen Qualität und Macht in diese Schöpfung hinein. Man könnte sagen, mit Jesus beginnt ein neues Kapitel in der Schöpfung unserer Welt, die Erneuerung der Schöpfung, eine Neuschöpfung. Es werde Licht, sprach Gott. Und ein Kind wurde uns geboren in einem Stall in Bethlehem. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und sein Name ist Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Ich bin das Licht der Welt. Mit Jesus beginnt eine Neuordnung der Schöpfung, eine neue Zeit. Reich Gottes bricht herein und breitet sich aus in der Welt. Licht breitet sich aus in der Dunkelheit. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Finsternis in sich selber ist nichts. Du kannst Finsternis nicht machen, sie ist da. Sie verschwindet, sobald ein Licht angezündet wird. Du kannst Finsternis vertreiben, indem du ein Licht anzündest. Und sobald das Licht scheint, weicht die Dunkelheit. Und dieses Licht der Welt will Jesus entzünden, in jedem Einzelnen von uns, in jedem Herzen, will er diese Dunkelheit vertreiben und so uns selber zu Licht in der Welt machen. Und so sagt er in Matthäus 5, 14, Vers 16: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Denkt an dieses Bild. Jerusalem, die Leuchter. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein Licht kann nicht verborgen bleiben. Wenn der Geist Gottes in dir ein Feuer entzündet hat, dann soll es nach außen brennen und es muss nach außen brennen. Wenn du es unter einen Tontopf stellst, erlöscht das Feuer, weil es erstickt. Licht soll leuchten. Dein Licht soll leuchten. Du bist das Licht der Welt. In Epheser 5, Vers 8 sagt Paulus mal, früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Das ist übrigens der Wochenspruch, ne? Aber andere Übersetzung. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört dem Herrn an. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Führt also euer Leben wie die Kinder des Lichts. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ein Leben mit Güte und Barmherzigkeit meinen Mitmenschen gegenüber. Ein Leben in Gerechtigkeit und Wahrheit. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen, nicht neidisch sein, nicht gierig, nicht habsüchtig. Die Grenzen der Menschen, der anderen respektieren, nicht auf Kosten von anderen leben, niemandem verleumden oder schlecht machen oder wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe ausgrenzen oder diskriminieren. Leben in der Wahrheit. Das bedeutet, nimm dir Jesus zum Vorbild. Lebe so, wie Jesus gelebt hat. Tue die gleichen Werke, die Jesus getan hat. Lass dein Leben und deine Worte die gleiche Botschaft verkünden, die Jesus verkündet hat. Und das bedeutet Nachfolge. Nachfolge Jesu. Wenn wir hier von Nachfolge Jesu sprechen, dann denkt man ja manchmal, wie soll das gehen? Es hilft, in der Bibel zu lesen, die Evangelien zu lesen, zu schauen, was Jesus getan hat, wie er dich bevollmächtigt hat und dann das Gleiche zu tun. Das ist Nachfolge. Lass dein Leben und deine Worte die gleiche Botschaft verkünden, die Jesus verkündet hat. Und dann scheint dieses Licht von Jesus durch uns, durch dich, in diese Welt. Dann bist du Licht der Welt. Werde ein Kind des Lichtes. Werde ein Kind Gottes. Öffne dein Herz und lass sein Licht dein Leben erneuern und erhellen. Und sein Licht, das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt, der uns erneuert, der uns lehrt, der uns befähigt. Und wisst ihr, das ist kein einmaliger Akt. Selbst die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus gegangen und unser ganzes Leben ist sozusagen Lernen in der Nachfolge von Jesus zu leben. Das ganze Leben ist ein Jüngerschaftskurs. Immer wieder lasst uns hinknien und beten, Jesus, komm du in mein Leben. Mach es Licht in mir. Heile mich. Denn wir können nichts aus uns selbst machen. Wir sollen nur das weitergeben und können auch nur das weitergeben, was wir selbst im Überfluss empfangen haben. Und du kannst nur ein Feuer weitergeben, wenn du selber brennst. Benedikt von Nursia, das ist der Gründer des Benediktinerordens, gab einem seiner Mitmönche einen Rat. Er sagte sinngemäß, sei nicht ein Rohr, durch das das Wasser, das lebendige Wasser, von einem Ort zum anderen fließt. Viel besser und viel mehr sei ein Gefäß, eine Schale, das zuerst selbst gefüllt sein muss, damit es überläuft und Wasser aus seiner Fülle abgibt. Werde diese Schale, in der Gottes Liebe und Kraft und der Heilige Geist dich so erfüllt, dass du überläufst. Und das ist oft die Frage, leben wir aus einer Reserve? Handeln wir immer an unseren Grenzen? Oder aus dem Überfluss, den Gott für uns vorbereitet hat? An dem gleichen Tag, also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, und alle verstehen sofort, was er meint. Und die einen glauben noch fester an ihm, ich bin das Licht der Welt, ja, ja. Und die anderen sind noch mehr gegen ihn, die Schriftgelehrten. Und es entspannt sich in diesem ganzen Kapitel 8 aus dem Johannesevangelium ein Streitgespräch von den Schriftgelehrten und Pharisäern und Jesus. Und man sieht, sie verstehen nicht und sie wollen nicht verstehen. Sie wollen Jesus nicht als Messias. Sie warten auf jemand anderes lieber. Den akzeptieren wir nicht. Und Jesus weiß, wohin das führt. Nämlich direkt zur Kreuzigung, die passiert bald darauf. Und er erfährt diese Ablehnung. Und dann sagt Jesus zu diesen Schriftgelehrten, ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr könnt mir nichts einreden. Ihr könnt mir meine Identität nicht rauben. Egal, was ihr mir hier sagt. Ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Nicht diese Ablehnung, nicht das, was andere Menschen über ihn sagen und nicht das, was andere Menschen aus ihm machen wollen, bestimmt sein Denken und seine Identität, sondern seine Identität ist Sohn Gottes sein. Nicht die Ablehnung der Menschen bringen ihn zum Handeln, sondern sein Zuhause sein bei Gott. Und so sagt er dann auch später, vielmehr sage ich das, sagt Jesus zu denen, was der Vater mich gelehrt hat. Und der, der mich beauftragt hat, steht mir zur Seite. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue stets, was ihm gefällt. Erinnere dich daran, woher du kommst und wohin du gehst und wer an deiner Seite steht. Erinnere dich daran, wer in dir lebt, wer an deiner Seite ist und für dich kämpft. Ergreife wieder neu diesen Schutzhelm des Heils, der dir gegeben ist. Nimm das Schild des Glaubens, mit dem du alle bösen Anfeindungen des Teufels abwehren kannst. Und nimm das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Erinnere dich daran, woher du kommst, wohin du gehst und wer an deiner Seite steht. Und ein tolles Beispiel für jemanden, der das gelebt hat, ist David, der Hirtenjunge David, bevor er König wurde. Da wird dieses Volk Israel angegriffen von diesem übermächtigen Armee der Philister. Und dann kommt Goliath, dieser Riese, da raus und sagt, ja, wir machen hier mal einen Zweierkampf. Wenn ich gewinne, haben wir gewonnen. Wenn jemand von euch gewinnt, dann seid ihr die Sieger. Eigentlich ganz clever, nur wer will diesen Riesen besiegen? Keiner meldet sich. Und dann kommt David, jung und gebräunt steht da. Manche sagen, dass David vielleicht sogar afrikanische Vorfahren hat, weil er gebräunt ist. Er kommt und alle lachen ihn aus. Und dann sagt er zu dem Riesen, du kommst mit Schwert und Schild und Sichel. Ich aber komme im Namen des Herrn Zebaoth. Wisse, woher du kommst, wohin du gehst und wer an deiner Seite steht. Das sind Goliaths in deinem Leben und die wollen nichts mehr als dich niedermachen. Aber Gott steht an deiner Seite. Seine Kraft wirkt in dir. Er lässt dich nicht allein. Lebe als Kind des Lichts. Mach dir diese Identität zu deinem Eigentum, zu deinem Eigen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind des Lichts. Und so lasst uns auch tun, was Gott gefällt. Lasst uns Licht in dieser Welt sein. Lasst uns wachsen im Glauben, in der Liebe. Lasst uns Frieden üben und Barmherzigkeit leben und lasst uns Gutes tun. Allen Menschen, so dass unsere Nachbarn und die Menschen, die uns begegnen, Gott danken. Denn ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Stell dein Licht auf den Lampenschirm und lass es leuchten. Amen.